Den Predigttext, den ich mitgebracht habe, den findet ihr ziemlich weit vorne in der Bibel oder in der hebräischen Bibel ganz weit hinten, weil die lesen von rechts nach links. 1. Mose 4, 1 bis 16a, eine Kriminalgeschichte, so könnte man sagen. Also auch das schon ganz früh in der Bibel, ein Kriminalfall. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain. Und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Liebe Gemeinde, wir Menschen leben jenseits von Eden. Das Misstrauen gegen Gott, der Gedanke, dass er uns irgendetwas vorenthalten könnte und auch der Versuch, selbst darüber bestimmen zu wollen, was gut und was böse ist, sie führen immer wieder dazu, dass zwischen uns und Gott ein tiefer Graben ist. Und wir fühlen uns wie nackt vor ihm. Und wir erleben das, was Gott in der Urgeschichte den Menschen als Folge ihrer Wendung gegen Gott ankündigte. Die Beziehung von Mann und Frau ist spannungsgeladen. Es geht um Macht und um Herrschaft. Und die Arbeit ist trotz aller Erfindungen und der dadurch ermöglichten Erleichterungen nicht nur schön und sinnstiftend, sondern sie fordert uns immer wieder auch körperlich und seelisch heraus. Und das eben auch, und das manchmal ja auch nicht so ganz selten, über das erträgliche Maß hinaus. Und jenseits von Egen, da ging es dann danach sofort weiter. Nach dem Aufstand gegen Gott folgte sofort der Konflikt zwischen den Menschen. Und der Mensch, der nun wusste, was gut und böse ist, er machte sich zum Herrn über Leben und Tod. Der erste Mord, und der, so würde wohl heute ein Gericht urteilen, nicht im Affekt, sondern geplant und dann noch aus niederen Beweggründen. Schlimmer geht nimmer. Und dennoch, auch in dieser Geschichte schimmert immer wieder, und da sind wir bei dem Stichwort, danke für die gute Vorlage, schimmert immer wieder die Gnade Gottes durch. Und sie eröffnet neue Perspektiven, lässt die Zukunft nicht hoffnungslos erscheinen. Schon direkt zu Beginn unserer Erzählung, auch wenn Mann und Frau immer wieder miteinander ihre Liebe, Mühe und Not haben, es im Miteinander auch eben um Herrschaft und Macht, um Über- und Unterordnung geht, Adam und Eva finden zueinander, finden einen Weg miteinander. Die alttestamentlichen Erzähler sind weit davon entfernt, über Sexualität ganz unverschämt zu reden, so wie wir es heute gewohnt sind. Und auch das hat ja zwei Seiten, auch das erleben wir immer wieder. Doch sie zeigen mit ihrer Wortwahl ein feines Gespür dafür, dass Sexualität nicht nur ein rein biologisch-organischer, biochemischer Vorgang ist, sondern auch etwas mit unserer Seele, unserem Herzen zu tun hat. Luther versuchte dem nachzuspüren und übersetzte: Adam erkannte seine Frau Eva. Die neuere Basisbibel löst das sachlich richtig auf. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Doch das hebräische Verb, das meint ursprünglich vertraut sein mit. Also Sex braucht Vertrauen. Und Sex schafft eine besondere Beziehung. Adam und Eva, sie waren gesegnet von Gott. Und dieser Segen wirkt sich hier aus. Gott hatte sie füreinander bestimmt. Und so fanden sie nun zueinander bis eben hinein in die sexuelle Vereinigung. Und auch hier findet der biblische Erzähler eine pointierte Formulierung für: Sie wurden ein Fleisch. Da, wo Mann und Frau auf die innigste Weise zusammenkommen, entsteht gewissermaßen etwas Neues. Da entsteht eben eine Beziehung, die auch nicht mehr so ohne weiteres auseinander zu divinieren ist, wenn immer nur mit Schmerzen. Man muss sozusagen operieren. Adam und Eva, Mann und Frau, sie werden sich vertraut im Geheimnis der Liebe. Und schöpferische Kraft entfaltet sich. Eva wird schwanger und sie bekommt ihr erstes Kind. Und im Deutschen wird das nicht so recht deutlich in der Übersetzung, im Hebräischen kommt das deutlicher rüber. Sie begrüßt dieses Kind geradezu stürmisch. Sie ist voller Freude darüber, dass sie an der Schöpferkraft Gottes teilhaben kann. Jenseits von Eden und dennoch von Gott gesegnet. Und ehrlicher Stolz klingt an in dem Namen Kain, der nicht übersetzbar ist, aber dennoch vom Klang her an den hebräischen Begriff für Kraft und Geschick erinnert. Also die Begriffe klingen sehr ähnlich. Doch schon im nächsten Atemzug wird dann erzählt, wie der zweite Sohn geboren wird und wie das besondere dem Normalen weicht. Keinerlei Begeisterung ist mehr bei Eva zu entdecken. Es wird nur noch, ja, erzählt, erlebt sozusagen. Und das kennen wir vielleicht, ich vermutlich nicht nur vielleicht, das kennen wir alle. Das immer Wiederkehrende wird kurz, überlang, mühsam, langweilig, anstrengend. Das Durchhalten, das Dranbleiben, der lange Atem, der fehlt uns dann oft, würde aber benötigt, um daraus Gutes werden zu lassen. Und auch der Name Abel, der ist übersetzbar, weist eben auf etwas hin, was für unser Leben ja stimmig ist. Er bedeutet übersetzt nichts anderes als Hauch. Unser Leben ist wie ein Windhauch, so sagt es dann Jahrhunderte später der Prediger Kohelet. Und es klingt dann hier auch schon ein Motiv an, das in der Bibel immer wieder auftaucht. Ein Kind wird bevorzugt. Auf Kain ist Eva stolz. Abel macht ihr Mühe. Der Erzähler malt in groben Zügen. Man könnte sagen, es ist holzschnittartig. Und so geht es ganz schnell. Gerade waren sie erst geboren, da sind sie schon erwachsen und erobern die Welt, so will ich mal formulieren. Sie ergreifen die beiden Grundberufe der Menschheit. Kain wird Ackerbauer, Abel Viehzüchter. Sie erfüllen Gottes Auftrag, die Erde zu kultivieren. Die Berufe brauchen einander. Und zugleich können sie auch zur Rivalität beitragen. Und zur Kultur gehört immer auch die Religion. Und hier liegt ein weiterer Konfliktherd. Der Gott der Bibel lässt uns sagen, vor mir sind alle Menschen gleich. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir ihn gemeinsam verehren. Religion hat immer einen verbindenden, einen einigenden Charakter. Das wussten übrigens auch immer schon die Regierenden, die sich Religion dann gerne auch zunutze gemacht haben und bis heute machen. Und so kann Religion dann aber eben auch zu Streit und Trennung führen und Krieg. Vielleicht seid ihr daran hängen geblieben, an dieser Frage, warum sieht Gott das Opfer Abels eigentlich freundlich oder, wie es bei Luther heißt, gnädig an und das des Kain nicht? Ist das nicht ungerecht? Es muss doch einen Grund geben. Erzählt wird keiner. Kein Hinweis darauf, dass das Opfer der Feldfrüchte Gott nicht geschmeckt hätte. Gott ist kein Franke, er braucht kein Fleisch. Aber auch kein Wort, dass Kains Motive nicht in Ordnung gewesen wären. Abel ist nicht frömmer. Vielleicht können wir so viel sagen. Eva hat Kain vorgezogen. Und Gott korrigiert das und setzt jetzt seine Bevorzugung Abels dagegen. Und auch hier ein Motiv, das wir in der Bibel immer wieder finden, nämlich, dass Gott mit dem Zweitgeborenen oder dem Nachgeborenen, später Geborenen seine Heilsgeschichte vorantreibt. Also nicht mit dem, der eigentlich von seiner Rangfolge der Geburt her dafür prädestiniert wäre, eben der Erstgeborene, sondern eben Zweit- oder später Geborenen. So schon bei Isaak. Er war Ismaels Bruder, also der Zweitgeborene. Jakob natürlich, da ist es nun ganz besonders hervorstechend, weil das den Kern der Geschichte ausmacht, die Zwillinge. Und er ist ja nur knapp dahinter, aber er ist eben Zweitgeborener. Und das setzt sich sofort wieder in seiner Familiengeschichte auch fort. Sein 11. Sohn ist sein Lieblingssohn, Josef. Und diese Linie, da könnten wir sicherlich auch im Alten Testament noch einige weitere Exemplare finden, sie zieht sich durch bis ins Neue Testament. Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Söhnen. Und in dieser Geschichte muss der Erstgeborene am Ende die Entscheidung treffen, ob er das mittragen will, dass der Zweitgeborene, der zu Recht hätte verstoßen sein können, weil er weggegangen ist, dass der nun wieder aufgenommen und wieder als Sohn angenommen wird. Ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich immer der Sohn geblieben ist, obwohl er sich abgewandt hatte vom Vater aus. Das müssen wir uns mal überlegen. Was hat das eigentlich mit dem älteren, mit dem zu Hause gebliebenen Sohn gemacht, dass der Vater jeden Tag ans Fenster gegangen ist und rausgestarrt hat, wann der andere denn endlich wiederkommt? Und er hat geschuftet und geplackt und war immer da und fühlte sich vielleicht vernachlässigt. Gott ist dennoch gerecht, so die Erzähler des Alten Testaments. Und ganz ähnlich finden wir das auch bei Jesus. Er ist frei in seinem Handeln. Er kann sich erbarmen, wem er sich erbarmen will. So heißt es einmal wörtlich im Alten Testament. Er kann denen, die erst am Ende des Arbeitstages mit der Erntearbeit begonnen haben, den gleichen Lohn geben wie denen, die ganz morgens früh schon als Erste dabei waren, weil sie den Lohn erhalten, den er mit ihnen vereinbart hatte. Und ist es nicht so, dass das auch ganz menschlich zu unserem Leben dazugehört, auch zu unserem Leben als Christinnen und Christen? Dem einen gelingt alles, der andere fällt ständig auf die Schnauze. Die eine engagiert sich ohne Ende in der Kirchengemeinde und für Notleidende und kommt auf keinen grünen Zweig, kämpft beruflich vor sich hin und die Schwester, der gelingt einfach alles, beruflicher Erfolg auf jeder Linie, aber soziale Kompetenz gering. Und ihr Engagement für andere und Gemeinde ebenso. Und vielleicht habt ihr euch, so wie ich, auch schon das eine oder andere Mal gefragt, warum eigentlich die Frömmsten, und das meine ich jetzt wirklich im positiven Sinne, warum oft die Frömmsten das schwerste Schicksal zu tragen haben. Und das ist auch schon in der Bibel zu finden. Lest das Buch Hiob. Das ist die Geschichte. In unserer Geschichte wird es zum Problem, Kain offenbart es. Er vergleicht sich mit Abel. Er will doch zumindest das Gleiche wie er. Und er zeigt zugleich damit, dass er eigentlich nicht in erster Linie um Gottes Willen geopfert hat, sondern dass andere Motive, er selbst eigentlich im Mittelpunkt stand. Und auch das kennen wir nur zu gut. Wenn wir jemand helfen, auch durchaus, um ihm zu helfen, aber dann schwingt dennoch oft der Anspruch mit, dass uns das bitte auch entsprechend gedankt wird. Also wenigstens Danke hätte er mal sagen können. Und wenn wir etwas verschenken, dann wünschen wir uns gerne auch etwas zurückzubekommen. Und das deckt auf, dass unsere Motive eben gar nicht so selbstlos sind, wie wir uns manchmal ja gar selbst vormachen. Wir suchen nach Anerkennung. Wir suchen nach Wertschätzung. Wir suchen nach Liebe. Und wenn uns die dann nicht im erwarteten oder erhofften Maße zukommt, dann werden wir säuerlich. Wir senken den Blick. Und wenn wir dann noch entdecken müssen, dass ein anderer mit genau dem Gleichen oder Ähnlichen sehr viel mehr zu dem kommt, was wir eigentlich erreichen wollten, naja, dann werden wir mal erst recht sauer. Kain hat geopfert, weil er Gott für die Ernte danken wollte. Doch als er entdeckt, das Opfer des anderen kommt besser an, da richtet sich nun der Grimm nicht gegen den, dem er opfern wollte, weil der ihn nicht so recht behandelt, sondern gegen den, den er bevorzugt sieht. Auch das geht in unserem Leben oft ähnlich. Von seiner Mutter immer bevorzugt, kann er nicht mehr an sich halten. Er senkt den Blick. Auch das ist eine grandiose Formulierung, wunderbar beobachtet vom biblischen Erzähler. Das tun wir immer dann, wenn wir unsere Gefühle verbergen wollen. Und eben gerade Gefühle der Wut, des Zorns, des Hasses. Wenn wir den anderen nicht mehr gerade anschauen können, ja, dann gucken wir eben weg zur Seite, nach unten, senken den Blick. Denn am liebsten würden wir ja dem anderen jetzt an die Gurgel gehen. Dass Kain bei Gott nicht vergessen ist, obwohl sein Opfer nicht gnädig angeschaut wurde, das zeigt sich sofort. Er hat eben das nur nicht so recht gewürdigt, im Unterschied zu dem Opfer Abels. Aber Gott spricht ihn sofort an. Und das eben sehr seelsorgerlich, feinfühlig, aber zugleich auch eindeutig. Und er packt ihn bei seinem Selbstbild. Du bist doch stark, Kain. Du kannst doch dieser Versuchung widerstehen. Und ich rede doch mit dir. So kannst du doch auch mit mir reden, fromm sein, mir zugewandt, anstatt den Blick gesenkt und abgewandt. Und ich finde, hier schimmert die Gnade Gottes nicht nur durch, sie leuchtet hell auf. Gott zündet doch auch uns immer wieder helle Warnlampen an, damit wir nicht in die Falle tappen, die uns das Leben schwer machen und uns Schuld aufladen, die wir nicht mehr loswerden können, nicht mehr gut machen können. Warnlampen, die uns daran hindern sollen. Doch mit Kain gehen die Pferde durch. Er hat nur noch eins im Sinn, er will es seinem Bruder heimzahlen. Ja, die Geschichte geht weiter, als habe Gott gar nicht mit ihm geredet. Kain gar nicht gewarnt. So wie es auch in dieser Welt immer so weitergeht, als ob es die Bibel nicht gäbe. Und als ob Gott in ihr nicht auch deutliche und klare Worte gesprochen hätte und immer wieder neu auch laut werden lassen will. Und das Schlimmste ist, jeder von uns kann Kain sein. Ist es mit ziemlicher Sicherheit hier und da schon geworden. Denn es muss ja nicht ein Mord sein, zu dem wir allerdings, wenn wir ehrlich sind, auch fähig wären. Kriminalisten sagen, es gibt keinen, der dazu nicht fähig ist. In der deutschen Sprache aber reden wir ja zu Recht auch von Rufmord. Und es kann das Leben eines Menschen sehr ernstlich verletzen und beeinträchtigen, ja vielleicht sogar zerstören, wenn über ihn Halbwahrheiten in die Welt gesetzt werden und gerade im Zuge der digitalen sozialen Medien, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und ein Mensch hat seinen Ruf weg und kriegt ihn auch nicht mehr weg. Und trotzdem, immer noch, trotz der geplanten, mit wenigen, aber wuchtigen Worten erzählten, eiskalten Durchführung der Tat Kains, bleibt Gott gnädig. Wenn der Mensch sich von Gott abkehrt und sein eigenes Ding macht, dann wird es eben auch zwischenmenschlich schwierig. Da fehlen eben die rechten Werte und Maßstäbe. Und trotzdem baut Gott kein erneut eine Brücke. Hatte er in der Geschichte von Adam und Eva diese noch gefragt oder Adam eben gefragt, Adam, wo bist du? So fragt er Kain nun, wo ist dein Bruder Abel? Doch Kain schlägt auch diese Chance aus. Die Spirale der zunehmenden Entfremdung von Gott wird sichtbar. Hatte Adam sich wenigstens noch herauszureden versucht, die Schuld zwar anerkannt, aber sie auf Eva abwälzen wollen und die dann ja auf Gott, ne, wir kennen die Geschichte. So antwortet Kain hier pampig und ironisch, ja geradezu zynisch. Bin ich etwa der Hirte meines Hirtenbruders? Typisch Mensch. Kain leugnet jegliche Verantwortung für seinen Bruder und sein Ergehen. Doch auch davon lässt Gott sich nicht beirren. Und er bringt nun seine ganze Not zum Ausdruck. Er lässt sich ins Herz schauen. Er ruft klagend aus: Was hast du getan? Wenn auch das Opfer nicht mehr zum Himmel schreien kann, anklagen kann, weil keines vergraben hat, sein Blut schreit zum Himmel. Und das kann und will Gott nicht überhören. Hatte er im Garten Eden die Menschen nicht verflucht, so geschieht es jetzt. Verflucht seist du auf der Erde. Welche Leichen hast du im Keller? Was ist in deinem Leben noch nicht bereinigt? Welche Schuld hast du dir und vor allem Gott noch nicht eingestanden? Paulus schreibt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Und Gott ist gerecht. Er steht immer zu den Opfern. Und das gilt auch für all das, was in Kirche leider Gottes auch immer wieder passiert. Es ist nicht nur die katholische Kirche, bei der wird es nur besonders offenbar im Moment, was da alles an Missbrauch, geistlichem Missbrauch und anderem Missbrauch geschehen ist. Auch in unseren freikirchlichen Gemeinden gibt es das. Und Gott ist immer bei den Opfern. Und er weiß, was wer wie zu verantworten hat. Da mögen wir uns vor den anderen irgendwie noch herauswinden und noch ganz gut dastehen. Vor Gott gelingt uns das nicht. Doch selbst an dieser Stelle lässt Kain keinerlei Reue erkennen. Vielmehr zerfließt er in Selbstmitleid. Meine Schuld und die mir dafür gegebene Strafe, die ist doch zu schwer, heimatlos zu sein, keinen mehr zu haben, der zu mir hält, fern von dir. Ich werde doch zum Freiwild. Jeder kann und einer wird's tun, mich töten. Und an dieser Stelle zeigt sich die ganze Gnade Gottes in seiner Gerechtigkeit. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. So hat es einer der Propheten mal auf den Punkt gebracht. Gott will nicht, dass Kain der Blutrache zum Opfer fällt. Er bürgt für seinen Schutz. Das ist der Sinn und der Zweck des Kainszeichens. Das ist das Ziel auch dieser Ansage Gottes. Ich werde siebenfach vergelten dem, der Kain tötet. So geht Gott mit Verbrechern mit Sündern um wie dir und mir. Er sagt uns klar an, dass wir schuldig sind. Baut uns immer wieder Brücken, um uns dahin zu bringen, dass wir Fehler und Schuld eingestehen, einsehen und bei ihm um Vergebung bitten. Doch er lässt niemals einen Menschen ohne seinen Schutz, auch eben die nicht einsehen, eingestehen, die sich rausreden wollen. Jedes Menschenleben ist es wert, geschützt zu werden. Menschliche Rache und Vergeltung ist nicht im Sinne Gottes. Und wohin dies führt, das zeigt sich in den Nachkommen Kains, in einem Nachkommen Kains, nämlich in Lamech. Das könnt ihr mal, wenn ihr Kapitel 4 weiterlest, entdeckt ihr das. Nur der Hinweis, was er lauthals verkündet, in die Welt trompetet: Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. So spricht er laut aus und lässt es in die Welt kolportieren. Wenn wir die Nachfolgelinie Kains uns anschauen, dann verliert die sich im Nichts. Gott baut seine Heilsgeschichte weiter, aber nicht mit Kain, sondern Adam und Eva bekommen einen dritten Sohn. Und wenn wir in den Stammbaum Jesu schauen, dann entdecken wir dessen Namen dort. Die Gnade Gottes und seine Gerechtigkeit, sie kommen eben in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz zum Ziel. Christus teilt das Schicksal Abels. Doch Abels Blut schreit zum Himmel gegen Kain. Jesu Blut schreit zum Himmel für den Menschen. Für den Menschen. Gott will uns mit sich versöhnen. Dazu ist Christus am Kreuz gestorben. Gott will so auch uns miteinander versöhnen. Er will keine Blutrache. Er will keine Vergeltung. In dem Psalm heißt es an mancher Stelle, und Paulus hat das auch aufgegriffen, dass Gott ausrichten lässt und uns sagt: Mein ist die Rache. Er ist gerecht. Er vergisst die Opfer nicht. Die Täter werden zur Rechenschaft gezogen. Und so können wir und sollen es ihm überlassen. Er wird gerecht richten. Und wichtig an der Stelle vielleicht auch nochmal der Satz für uns Christen: Christus ist der Richter. Der Retter ist zugleich der Richter. Und wenn wir Rechenschaft vor ihm ablegen müssen, dann dürfen wir darauf bauen, dass wir von ihm erkannt werden als die, die ihm geglaubt haben in dieser Welt und in unserem Leben. Und Christus hat uns aufgefordert, nicht 7-mal zu rächen, sondern 77-mal zu vergeben. Also das Gegenteil dessen, was Lamech lauthals verkündet und gelebt hat. 77-mal vergeben jedem und jeder. Und das, glaube ich, wissen wir alle, das können wir nur, weil er uns schon längst vergeben hat und weil er eben gerecht und gnädig ist. Amen.